بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir versuchen inshallah azza wa jal in den nächsten Wochen die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu lernen oder einmal durchzuhören in ein paar Wochen. Dafür habe ich mich für dieses Buch entschieden. Nur al-Yaqin fi Sirati Sayyidi al-Mursalin sallallahu alaihi wa sallam von Muhammad ibn Afif al-Bajuri, der bekannt mit al-Khudri ist. Nur al-Yaqin, Nur ist Licht, al-Yaqin Gewissheit. Fi Sirati, in der Sira, in der Biografie von Sayyid al-Mursalin, der Führer und der Beste von allen Gesandten. Das Buch ist sehr zusammengefasst. Das ist ein Vorteil dafür, damit wir schnell das lernen. Dazu, in diesem Buch werden die Jahre mit unserer Zeit verglichen. Das heißt Al-Hijra mit Miladi, mit nach Christus. Das Buch wurde auch, so viel ich weiß, in Ägypten unterrichtet und anderen Ländern eine lange Zeit, weil es, wie gesagt, zusammengefasst ist und man kann dadurch sehr schnell die ganze Sira bis zu Ende machen. Wir haben schon letztes Mal gesagt, wie wichtig ist, die Sira zu lernen. Die Sira ist nicht nur ein Märchen oder eine Geschichte, die man hört, um Spaß zu haben. Nein, die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Geschichte, in der man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam lebt, als ob wir in dieser Zeit wären. Wir werden lernen, wie diese Person war. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam unser Vorbild ist. Es muss unser Vorbild sein. Also er muss unser Vorbild sein. Sallallahu alaihi wasallam. Die Leute, die zum Beispiel Musiker folgen, Fußballer folgen, wir finden, die wissen alles über sie. Die Leute, die Politiker folgen, die Stalin folgen oder die Lenin folgen oder keine Ahnung welche andere Politiker, wir merken, die wissen alles über diese Führer und über diese Politiker. Die Muslime folgen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so müssen sie auch alles über ihn wissen. Und deshalb die Sira. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Mann, über dem am meisten geschrieben wurde. Es gibt keinen Mensch in der Geschichte der Menschheit, über den mehr geschrieben wurde als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur das wäre ein hinreichender Grund, um über diesen Mann sallallahu alaihi wasallam zu lernen. Wer war dieser Mann? Wann ist er geboren? Was hat er gemacht? Wer waren seine Freunde? Wer waren seine Feinde? Was hat er erreicht? Wie hat er erreicht? Wie hat er in manchen Angelegenheiten reagiert? Und etc. und andere Sachen. Zuerst, wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wir wissen Muhammad, Abu Abdullah, seine Kunya, seine Spitzname. Muhammad Abu Abdullah oder Muhammad ibn Abdullah. Sein Sohn war Abdullah oder Abu Qasim und er war auch der Sohn von Abdullah. Abdullah, der Vater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat Amina bint Wahb geheiratet. Das ist die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sein wahrer Name war Shaybah. Er hatte ein Shaybah in seinem Kopf. Shaybah ist graue Haare. Und er wurde Abdul Muttalib genannt, der Diener oder der Sklave von Al Muttalib, weil sein Bruder Al Muttalib hieß. Und sein Bruder hat ihn von Al Medina geholt nach einer langen Geschichte. Der hat ihn geholt. Und als er ihn nach Quraysh geholt hat, die Leute haben gedacht, dass jetzt Shaybe, der Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Diener und Sklave von Al-Muttalib ist. Dann haben sie ihm gesagt, das ist Abdu Al-Muttalib. Und der Muttalib hat gesagt, nein, das ist nicht mein Abd, das ist mein Bruder. Aber dieser Spitzname ist geblieben. Warum? Er ist kein Diener, kein Sklave, der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er wurde so genannt, weil die Leute das gedacht haben. Abdu al-Muttalib. Der zweite Großvater ist Hashim. Deshalb wir sagen, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi. Weil sein zweiter Großvater ist Hashim oder war Hashim. Hashim ist der Sohn von Abdu Manaf. Abdu Manaf ist der dritte Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Namen sind wichtig. Abdu Manaf ist der Sohn von Qusay. Qusay ist der vierte Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Alle diese Männer waren wichtige Männer in Mekka. Die waren Qurayshiten, wie wir jetzt gleich hören werden. Qusay war der Sohn von Kilab. Kilab ist Plural von Kalb und Kalb ist Hund. Hunde, weil Kilab war ein Mann, der mit Hunde gejagt hat. So wurde er Kilab genannt. Und Kilab ist der fünfte Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilab ist der Sohn von Murrah. Murrah ist der sechste Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Murrah war der Sohn von Ka'b. Ka'b ist der siebte Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ka'b war der Sohn von Lu'ay. Diese Namen werden wir öfter hören. Gleich werde ich erklären, warum. Und Lu'ay war der achte Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Lu'ay war der Sohn von Ghalib. Ghalib war der neunte Großvater des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Namen. Ghalib war der Sohn von Fihr. Und Fihr war der zehnte Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Fihr war Quraysh. Er wurde später Quraysh genannt. Und einer, der nicht ein Nachkommen von Fihr ist, ist kein Quraishi. Quraysh sind die Nachkommen von Fihr, vom zehnten Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, alle Quraishiten, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben, sie trafen sich mit ihm bei seinem zehnten Großvater. Alle. Warum? Die haben sich alle mit ihm getroffen. In seinem zehnten Großvater. Fihr. Fihr ist Quraysh. Und die Stämme von Quraysh, so wie die meisten Gelehrten gesagt haben, das waren 12 Stämme. 12 Stämme. Zuerst Qusay. Was haben wir gesagt? Ich werde zuerst die Namen der Stämme nennen. Die Nachkommen von Abdu Manaf ibn Qusay. Ibn Qusay hat einen Sohn gehabt, der hieß Abdu Manaf. Und Abdu Manaf, haben wir auch gesagt, das ist der dritte Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Qusay war der vierte. Von Qusay allein kommen 3 Stämme aus Quraysh. Vom vierten Großvater des Propheten kommen 3 wichtige Stämme aus Quraysh. Und das sind die Nachkommen von Abdu Manaf, Sohn von Qusay, und die Nachkommen von Abdu Dar, Sohn von Qusay, und die Nachkommen von Asad ibn Abd al-Uzza, Sohn von Qusay. Der vierte Großvater, 3 von seinen Kindern haben 3 Stämme von Quraysh. Dann kommt Kilab. Wir haben Kilab gesagt, Kilab ist der fünfte Großvater. Die Nachkommen von diesem fünften Großvater, er hat nur einen Stamm gegeben. Natürlich die anderen Stämme, die von ihm kommen, die zählen jetzt nicht. Wir zählen die anderen. Die anderen ist nur ein Stamm geblieben und das war Banu Zahra, Kinder von Kilab. Und dann kommt Murrah. Murrah war der sechste Großvater. Und von dem stammen 2 Stämme. Und da sind die Nachkommen von Makhzum ibn Yaqada ibn Murrah und Banu Tayyim ibn Murrah. 2 Stämme. Dann kommt Ka'b. Ka'b, wie wir gesagt haben, der siebte. Von ihm stammen auch 2 Stämme. Und zwar Banu Uday ibn Ka'b und Banu Sahm ibn Amr ibn Husays ibn Ka'b. Das ist der siebte Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann Lu'ay. Lu'ay war der achte Großvater. Von ihm kommt nur ein Stamm. Und das ist Banu Amir ibn Lu'ay. Und von Ghalib stammt auch nur ein Stamm. Und das sind die Banu Zaym ibn Ghalib. Und von Fihr kommen direkt 2 Stämme. Das sind die Nachkommen von Al-Harith ibn Fihr und die Nachkommen von Muharib ibn Fihr. Das sind die 12 Stämme. Manche kommen direkt von Fihr selbst, den 10. Großvater, und die anderen kommen, die anderen Stämme kommen von den Nachkommen von diesen Nachkommen. Das sind die 12 Stämme von Quraysh. Diese Namen werden wir öfter hören, wenn wir die Sira lesen werden. Nun, von Fihr, wenn man nach oben geht, kommt man bis zu Ismail alayhi salam. Ismail, wie jeder weiß, war der Sohn von Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam hat 2 Söhne bekommen, Ismail und Ishaq. Ismail war der Sohn von Hajar und Ishaq war der Sohn von Sarah. Ibrahim alayhi salam, als er Ismail von Hajar bekam, ihm wurde befohlen, dass er Ismail alayhi salam und seine Mutter Hajar zu einem Ort bringt, wo nichts zum Essen und nichts zum Trinken gibt. Die Wüste. In einem Tal zwischen Berge und Wüste. Und das war Mekka. Und wo die Kaaba jetzt ist. Er hat sie dorthin gebracht und da gelassen. Und dann ist er nach Philistin zurückgekehrt. Ismail alayhi salam, natürlich nach der Geschichte von Samsam etc., sind arabische Stämme zu dieser Stelle gekommen, Jurhum. Und diese arabische Stämme, Ismail alayhi salam hat von ihnen geheiratet. Und seine Nachkommen, die Nachkommen von Ismail, heißen Al-Arabu Al-Musta'ribah. Denn die Araber, es gibt 3 Stufen von Araber oder 3 Stämme von Araber. Der erste Stamm ist Al-Ba'idah. Die sind ausgestorben. Das sind wie Aad und Thamud. Und die sind ausgestorben vor dem Islam. Dann gibt es Al-Arab Al-Aribah. Und das sind die Nachkommen von Qahtan. Die gab es in Jemen. Und von ihnen, von diesen Al-Arab Al-Aribah, findet man Jurhum. Und Jurhum haben Ismail zu ihnen genommen und er hat von ihnen geheiratet. Und die Nachkommen von Ismail mit Jurhum, mit diesem Al-Arab Al-Aribah, heißen Al-Arabul Musta'ribah. Das heißt, die Araber, die arabische Sprache oder die zu Araber gemacht wurden, weil ihr Großvater kein Araber war. Er war kein Sohn von Qahtan, Ismail a.s., sondern Sohn von Ibrahim, von einer anderen, sagen wir, Quelle. Der andere Sohn von Ibrahim a.s. hieß Ishaq. Ishaq hat einen Sohn bekommen und das ist Jakob a.s. gewesen. Jakob wurde später Israel genannt. Und er bekam, sallallahu alaihi wasallam, 12 Söhne. Die 12 Söhne, die Geschichte kennen wir in Surat Yusuf. Einer von diesen Söhnen war Yusuf a.s. Und von seinen 12 Söhnen gab es die 12 Stämme von Banu Israel. Diese Seite von der Nachkommenschaft von Ibrahim hat ständig Propheten und Gesandten bekommen. Das ist wie ein Haus, das ständig von Ärzten besucht wird, weil ständig Krankheiten da sind. Sie brauchten immer Propheten und Gesandten. Die andere Seite von Ismail gab es kein Prophet, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde. Weil die Nachkommen von Ismail, die waren auf At-Tawhid, die waren Diener Gottes, bis ganz am Ende Götzendienerei bei ihnen verbreitet wurde. Erst dann hat Allah Azza wa Jal zu ihnen Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt und Muhammad wurde zu allen Propheten, zu der ganzen Menschheit entsandt, während alle Nachkommen von Ishaq für die Kinder von Israel entsandt wurden. Jayd. Wir haben gesagt, Muhammad ibn Abdullah. Abdullah hat Amina geheiratet. Amina war die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abdullah war der Lieblingssohn von seinem Vater. Sein Vater hat ihm eine der besten Frauen in Quraysh gesucht. Amina. Und der Vater war 18 Jahre alt. Sehr jung hat er geheiratet. Und seine Frau, wie gesagt, war die eine der besten und wertvollsten Frauen von Quraysh. Als Abdullah, Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die erste Nacht bei seiner Frau verbrachte, ist sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwanger geworden. Und er ist aber nicht bei ihr lange geblieben. Denn nachdem sie 2 Monate schwanger wurde, ist er gestorben. Abdullah in einer Reise, der Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist gestorben bei Al-Madina, während Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch im Bauch von seiner Mutter war. Sie war gerade 2 Monate alt, schwanger. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren. Das ist 40 Jahre vor Al-Hijra. Und die Leute, die Gelehrten der Geschichte, die Geschichtsprofessoren sagen, das war ungefähr 571 nach Christus. Und in seinem Jahr ist die Geschichte, das Ereignis von Al-Fil geschehen. Das könnt ihr inshallah in Tafsir lernen, was Al-Fil, Elefant, was mit dem Elefant und mit Abraha geschah. Jetzt machen wir weiter inshallah. Ar-Rida. Ar-Rida, das heißt, wer hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gestillt? Wer hat ihm Milch gegeben? Die Araber hatten die Eigenschaft, dass sie für ihren Söhnen eine Frau aus dem Dorf holen, damit sie das Kind nimmt und bei ihr stillt. Damit erstens das Kind die arabische Sprache beherrscht und damit das Kind kein Muttersöhnchen wird. Warum? Damit er auf die Härte erzogen wird. Weil die sagten, dass die Erziehung in der Stadt das Verständnis schwächer macht und das Willen von einem Menschen bricht. Das hat keinen stärken Willen in der Stadt. Wir sind alle von der Stadt oder die meisten von uns. Möge Allah uns barmherzig sein. Dann sind Frauen von Bani Sa'd ibn Bakr. Sie sind gekommen, weil die hatten die Eigenschaft, dass sie Kinder von Quraysh gesucht haben, von Mekka, um sie zu stillen. Und Allah Azza wa Jal hat es so gewollt, dass Halima bint Abi Dhu'ayb al-Sa'diyya die Frau ist, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam stillt. Halima, nicht vergessen. Das ist ein sehr schöner Name. Halima erzählt, die sagt, natürlich, das war ein Kind ohne Vater, sallallahu alaihi wasallam, ein weißes Kind. Und die Frauen wollten kein weißes Kind nehmen. Weil ohne Vater, kein Geld. Und die Frauen haben gestillt für Geld. Warum? Und die anderen Frauen, keine von ihnen wollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen. Aber diese Frau, Halima, radiallahu anha wa ardaha, sie hat das Kind gesehen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die sagt, als ich meine Hand auf seinem Brust gelegt habe, hat er mich angelächelt. Und ich habe so ein Licht in seinen Augen gesehen. Dann habe ich ihn genommen. Ich habe ihm von meiner rechten Seite zum Trinken gegeben. Er hat getrunken. Und die Frauen, wenn sie stillen, die stillen zum Beispiel 5 Minuten auf der rechten Seite und dann auf der linken. Dann hat sie gesagt, als ich ihn sallallahu alaihi wasallam auf die linke Seite gebracht habe, um ihn zu stillen, wollte er nicht trinken. Hat er sich geweigert. Wieso? Allah Azza wa Jal hat ihn fühlen lassen, dass diese Frau ein anderes Kind hat. Weil eine Frau, die stillen kann, die hat ein Kind. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Baby hat sich geweigert, das Milch seines anderen Bruders zu nehmen. Milchbruder, er hat sich geweigert. Der hat seinen Hak genommen, sein Recht, und die linke Seite hat er für seinen Milchbruder übrig gelassen. Als Baby. Der Mann von Halima hieß Abu Kabsha. Abu Kabsha. Und deshalb die Qurayshiten, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpfen wollten, die haben gesagt, das ist der Sohn von Abi Kabsha, der behauptet, er wird vom Himmel angesprochen. Die haben ihn zu seinem nicht direkten Vater zugefügt, sondern zum Ehemann seiner Milchmutter. Natürlich in den anderen Büchern von Assira, Halima erzählt und sagt, wie ihre Lage war, wie schwer ihre Lage war, wie schlimm ihre Lage war. Und als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam empfangen hat, wie gut es ihr danach ging. wirtschaftlich und in allen Sachen. Al-Baraka. Segen ist gekommen. Da wir schnell machen, kommen wir zum nächsten Ereignis. Hadithatu Shaq al-Sadr. Das ist ein Ereignis, in dem der Brust des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschnitten wurde. Brust oder wie die anderen Gelehrten sagen, sein Bauch. Das ist eine sehr wichtige Sache. Ein sehr wichtiges Ereignis. Denn das ist das Ereignis, in dem das Anteil oder der Anteil von Al-Shaytan an Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggebracht wurde und von ihm entfernt wurde. Dies ist geschehen, während er sallallahu alaihi wasallam noch bei Halima war, bei seiner Milchmutter war. Sie hat ihn dann zu seiner Mutter zurückgebracht, weil sie Angst bekam, dass er stirbt. Natürlich, das ist etwas Merkwürdiges, was geschehen ist. Sie ist dann zu der Mutter, zu Amina, gegangen. Sie hat ihr gesagt, hier ist dein Sohn und hier ist, was geschehen ist. Als er mit seinen Brüdern spielte, ist dann sein Bruder zu mir gekommen, am Laufen. Und er hat mir gesagt, und zu seinem Vater, mein Bruder aus Quraysh, zwei Männer haben ihn genommen. Sie waren mit Weiß angezogen. Sie haben ihn auf den Boden gelegt. Und sie haben seinen Bauch geschnitten und aufgemacht. Und sie haben ihre Hände in seinem Inneren reingemacht. Dann ist sofort die Frau mit ihrem Mann rausgekommen. Und sie haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das kleine Kind, gesucht. Die haben gedacht, er wurde umgebracht, nach dem, was der Kleine erzählt hat. Dann sagt sie, wir haben ihn gefunden. Und seine Farbe war wie die Farbe des Sandes, wie die Farbe der Erde. Dann haben wir ihn genommen und wir haben ihm gesagt, was ist mit dir los, o unser Sohn? Dann hat er gesagt, zwei Männer sind zu mir gekommen, mit Weiß angezogen, jetzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt. Und einer hat dem anderen gesagt, ahuahu, ist er, ahuahu. Und dann sagte der andere, naam, ja, das ist er. Dann sind sie zu mir gekommen, die haben mich auf den Boden gelegt, sie haben meinen Bauch aufgemacht und sie haben von ihm irgendetwas genommen und weggeworfen. Und ich weiß nicht, was das war. Und das ist der Anteil von Al-Shaytan. Al-Shaytan hat sein Haq, sein Hav, sein Anteil in jedem von uns. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekam das, weil jetzt schon Zeichen waren, dass er entsandt wird. Natürlich, sein Inneren wurde auch in anderen Stellen aufgemacht. Das werden wir ja dann lernen, insha'Allahu azza wa jal. Nachdem dieses Ereignis entstand, ist bei ihm das Zeichen der Prophezeiung entstanden, in seinem Schultern oder in seinem Rücken. Und das ist ein Stück von Fleisch, der von der Haut rauskommt, davon, und mit Haare und wie ein Ring. Und das ist auf seinem linken Schultern gewesen, als ob es ein Ei von einer Traube wäre. Das ist das Zeichen der Prophezeiung. Und Ahlul Kitab, Juden und Christen, wussten, dass der letzte Prophet dieses Zeichen haben muss. Unter anderen Zeichen. Nun, Halima hat dann der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei seiner Mutter gelassen. Die Mutter hat ihn genommen. Aber sie ist, wie Allah azza wa jal es gewollt hat, sie ist gestorben, während er 6 Jahre alt war. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Vater nie gesehen, nicht kennengelernt. Und seine Mutter ist gestorben, während er 6 Jahre alt war. Ein weises Kind. Deshalb finden wir, dass uns sehr empfohlen wird, dass wir zu den Weisen gut sind. Unser Prophet war ein weises Kind. Als sie, die Verwandte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar die Onkels mutterlicher Seite von seinem Großvater besuchen wollte in Al-Madina, denn Hashim war mit einer Frau von Bani Najjar verheiratet. Und Bani Najjar sind von Al-Khazraj. Und Al-Khazraj mit Al-Aus zusammen in Al-Madina sind Al-Ansar. Das heißt, sein Urgroßvater Hashim war verheiratet von Al-Madina al-Munawwara. Und Al-Aus waren Stämme von Al-Madina. Und Al-Khazraj, die auch Stämme von Al-Madina waren, waren die Verwandte des Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Seite seiner Großmutter, die mit Hashim verheiratet war. Finden wir jetzt ein bisschen Beziehungen zwischen den Stämmen. Nun, seine Mutter ist gestorben, als sie diese Verwandten besuchen wollte. Und während sie zurückkehrte. Sie ist bei Al-Abwa gestorben. Dann hat ihn Ummu Ayman genommen. Und für die Sorgerecht, sagen wir so, oder sein Großvater, Abdul Muttalib, hat sich um ihn gekümmert, für die Fürsorge. Und sein Großvater hat ihn sehr geliebt. Mehr als er jeden anderen geliebt hat. Weil sein Großvater gemerkt hat, dass sein Enkelsohn ein besonderer Mann sein wird. Er hatte Eigenschaften, die die anderen Kinder nicht hatten. Und kurze Zeit danach, 2 Jahre danach, ist der Großvater gestorben, Abdul Muttalib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war jetzt 8 Jahre alt. So ist der Bruder seines Vaters, Abu Talib, ist gekommen und hat sich dann um ihn gekümmert, sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Talib war kein Halbbruder, sondern war ein richtiger Bruder von Abdullah. Sein Onkel hat ihn sehr geliebt, war sehr barmherzig zu ihm und hat ihn immer sehr, sehr gut behandelt. Natürlich, sein Onkel war kein reicher Mann, war nicht sehr reich und er hatte viele Kinder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er bei seinem Onkel war, er war ein großes Beispiel für Al-Qana'a. Der wollte nie viel haben. Mit sehr wenig war er zufrieden. Und sein Onkel hat gemerkt, dass wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tisch sitzt, dass alle satt werden, obwohl das Essen wenig ist. Und wenn er nicht mitgegessen hat, das Essen war zu Ende und alle waren noch hungrig. Kein Baraka, kein Segen. Als er sallallahu alaihi wasallam 12 Jahre alt wurde, wollte sein Onkel zu Ascham reisen, zu Jerusalem, für Tijara. Wir wissen, die Qurayshiten haben Karawanen, Handel gemacht. Und sein Onkel konnte ihn nicht allein lassen. Er konnte sich von ihm nicht trennen. Dann hat er ihn mitgenommen. Und das war die erste Reise des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Jerusalem. Oder die er verrichten wollte. Die andere war bei Al-Isra wal-Mi'raj. Aber die sind nicht lange geblieben, sehr kurz. Denn, als sie in der Nähe von Busra waren, ist Bahira, der Priester, zu ihnen gekommen. Das war ein Priester. Und er war ein Christ, der noch die Religion von Isa, von Al-Masih, folgte. Und dann hat er den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einem Propheten gefragt, der jetzt rauskommen sollte in Arabien. Dann sagte der Onkel und die anderen, die dabei waren, nein, ist noch nichts gekommen. Und der Grund war, weil dieser Priester in seinem Turm gemerkt hat, dass unter der Sonne etwas Besonderes geschehen ist. Und zwar eine Wolke hat die Karawane gefolgt. Und der Schatten von dieser Wolke hat ein Kind immer bedeckt. Egal wo das Kind geht, der Schatten folgt ihm. Dann wusste er, das Kind ist vielleicht den Mann, den wir erwarten. Dann ist er runtergekommen und hat dafür gesorgt, zu sehen, was in den Schultern des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Dann hat er diesen Ring, dieses Zeichen von der Prophezeiung gesehen. Und dann hat er zum Onkel gesagt, zu Abu Talib: Das Kind ist nicht von dir. Oder was ist deine Beziehung zu diesem Kind? Dann sagte Abu Talib: Mein Sohn. Die Araber nannten den Sohn des Bruders Sohn, so wie sie den Großvater Vater nannten. Das war keine Lüge, das ist, wie die geredet haben. Dann hat dieser Priester komisch geguckt und gesagt: Das ist nicht dein Sohn. Und es darf nicht sein, dass sein Vater lebt. Dann hat Abu Talib gesagt: Das ist der Sohn meines Bruders. Dann hat ihm der Priester gesagt: Kehr mit ihm zurück. Kehr mit dem Sohn deines Bruders nach Hause zurück. Denn ich fürchte, dass die Juden, wenn sie ihn erkennen, dass sie ihm etwas antun. Und der Sohn deines Bruders wird etwas Besonderes und Mächtiges haben und erledigen und erfüllen. Dann ist er zurückgekehrt. Wir machen jetzt ganz schnell was anderes, was sehr kurzes, und dann sind wir inshallah azzawajal zu Ende. Der Punkt ist, den wir jetzt machen wollen, ist Harbu al-Fijar. Krieg von al-Fijar. Al-Fijar kommt von Fujur. Und das heißt, das Überschreiten der Grenze. Wenn man die Grenze überschreitet, dann ist das Fujur. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war 20 Jahre alt, als so ein Krieg geschehen ist. Dieser Krieg wird uns zeigen, wie die arabischen Stämme manchmal waren oder sehr oft waren. Genauso wie die arabischen Länder heutzutage, ohne Islam. Als er sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre war oder 20 Jahre alt war, hat er diesen Krieg erlebt. Und das ist ein Krieg zwischen Kinana und Quraysh, weil Kinana ist einer der Vorfahren von Quraysh. Also die ganzen waren zusammen gegen Qais, ein anderes arabisches Stamm, sehr mächtig. Was ist der Grund von diesem Krieg? An-Nu'man bin Mundir, ein König der Araber im Irak, die Araber im Irak. Er hatte immer Tijara-Handel mit Mekka gemacht, zu einem Markt, das Uqad hieß. Uqad war ein Markt, das die Araber in Quraysh verrichtet haben, um Tijara zu machen. Die haben ihre beste Ware zum Verkaufen angeboten und ihre beste Gedichte haben sie auch geholt. Wer hat die besten Gedichten und wer hat die beste Ware? An-Nu'man bin Mundir wollte seine Ware dort verkaufen. Und er hat immer die Ware mit einem besonderen Araber geschickt. Musste ein Araber sein, der Macht hatte und der guten Ruf hatte. Und der große Ehre in seinem Stamm hatte. Und einen Tag haben sich bei ihm zwei Männer gesessen. Der erste war Al-Barradu ibn Qais al-Kinani von Kinana. Und dieser Mann war ein Verbrecher, ein Tyrann, ein Mörder. Seine Leute haben ihn vertrieben, das heißt, dass er nicht mehr der Führer bleibt, weil der Mann, der war ein Metzger, der hat getötet ohne Ende. Und der zweite Mann war Urwatu ibn Ataba al-Rahal. Urwatu ibn Ataba al-Rahal ist von Qais. Nun, dieser König, An-Nu'man, hat gesagt: Wer nimmt meine Ware bis Uqad, um sie da zu verkaufen? Dann hat Al-Barrad gesagt: Ich bringe sie bei Banu Kanana. Die sind mein Stamm, meine Leute. Dann hat An-Nu'man gesagt: Ich will aber einen Mann, der sie für alle bringt, nicht nur für seinen Stamm. Dann ist der andere aufgestanden, der Urwa. Der hat gesagt: Abaytallan. Das ist ein Wort, dass die Araber gesagt haben, um jemanden zu loben. Abaita la'n. La'n ist Verdammung und Abaita, das heißt, du hast dich von der Verdammung getrennt. Verstehst du? Das heißt, dass die Leute dich nicht verdammen. Akalbun khilli', ein Hund schützt deine Ware. Und er redet jetzt über den anderen. Ein Hund soll deine Ware schützen und nach Rokad bringen. Ich bringe sie und schütze sie vor den Wüstenbewohnern, diese Wüstenbewohner und diese armen Leute, die hungrig sind. Und zwar von den Bewohnern von Najd und Siham. Das waren zwei Gebiete. Najd ist die Mitte von der arabischen Halbinsel und Siham ganz im Westen. Und zwischen den beiden ist Al-Hijaz. Ah, so hat er gesagt. Dann hat er Al-Barrad gesprochen. Sehr höflich. Komisch, ja? Der hat gesagt, du schützt die Ware auch vor Kinana, o Urwa, und du bringst sie auch bei Kinana. Dann hat er gesagt, und alle Leute. Ich schütze sie vor alle Leute. Warum? Weil Al-Barrad konnte seine Ware, die Ware von diesem König, noch von Kinana schützen, weil Kinana seine Leute waren. Und dieser Mann ist aufgestanden, hat gesagt, ich kann sie vor jedem schützen, von all diesen hungrigen Hunden, die jetzt hier in der Wüste wohnen. Weil sein Stamm ein sehr mächtiger Stamm war, Qais. Und dann ist wieder Al-Barrad gekommen und gesagt, willst du sie auch vor Kinana schützen? Dann hat er gesagt, vor allen Menschen. Dann, dieser Al-Barrad hat seine Hand so gebissen. Warte ab, willst du was lernen? Er hat ihn verfolgt, als er mit der Karawane rausgekommen ist und gekillt, getötet. Und hat die Karawane genommen. Und nach Rukad gebracht. Warum? Der hat ihn beleidigt, der hat ihn getötet. So waren die. Eine Beleidigung und bist du tot. Als er ankam, hat er zu Kinana gesagt, was er gemacht hat. Er hat gesagt, hier, der Typ hat uns beschimpft, ich habe ihn erledigt und hier ist die Wahrheit. Macht euch fertig, seine Leute werden kommen, die wollen Rache. Als Qais, als dieser Stamm dies erfahren hat, direkt, wir müssen uns rächen. Und dann haben sie sich gesammelt und sie sind rausgekommen, um die Qurayshiten und Kinana zu bekämpfen. Und sie haben sie in einer Stelle, in einer Ortschaft, in der Nähe von Mekka gefunden. Sie hieß Nakhla. Und sie haben sich da bekämpft. Krieg war da, eine Schlacht, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Und als die Schlacht sehr hart wurde, die Qurayshiten haben gemerkt, die können nicht mehr aushalten. Dann sind sie nach Mekka zurückgekehrt und haben sich da geschützt. Und sie haben sich in Al-Haram geschützt. Und die Qais haben dann zu ihrem Gegner gesagt, wir werden den Blut von Urwa nicht so fließen lassen. Warum müssen wir Rache nehmen? Dieser Krieg reicht nicht, wir machen mehr. Nächstes Jahr, wenn der Markt von Uqad verrichtet wird, kommen wir zurück und wir machen eine Schlacht. Sie haben ein Treffen gemacht, wie einen Termin. In 2 Monaten gibt es eine Schlacht zwischen uns. Und dann sind sie nach Hause zurückgekehrt. Ein Jahr danach hat Qais alles, was sie an Stämme kannte und an Verbündeten hatte, mitgebracht. Und mit ihr war Thaqif, ein sehr großer Stamm unter den Arabern. Und Qurayshiten, die haben auch nicht geschlafen. Die haben alles gesammelt, was sie konnten. Sie haben Kinana geholt und Al-Ahabish. Ahabish sind die Leute, die Stämme, die mit Quraysh verbündet waren. Quraysh ist nicht Mekka, Quraysh sind die Nachkommen von Fir. Und jetzt die Stämme von Quraysh. Der Führer von Banu Hashim war Az-Zubayr ibn Abdul Muttalib. Zubayr ibn Abdul Muttalib, der Sohn von Abdul Muttalib. Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist dieser Zubair. Mit ihm waren seine Brüder, Abu Talib, Hamza, Al-Abbas und der Sohn seines Bruders, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und Banu Umayya, die haben den Führer, so genommen, das war Harb ibn Umayya, Harb hieß er. Der ist Krieg. Und dieser Mann, der Krieg, Sohn von Umayya war, er war der Führer von Quraysh. Er hat die Qurayshiten vertreten. Und so, jeder Stamm von Quraysh hatte einen Führer. Und dann haben sie sich getroffen, die zwei Armeen, die haben gesagt, wir fangen jetzt mit dem Krieg. Und natürlich haben sie angefangen. Und das war einer der schlimmsten Tage, die die Geschichte der Araber gekannt hat. Dieser Krieg hat 4 Jahre lang gedauert. Jedes Jahr sind sie gekommen, haben sich getroffen, haben sich bekämpft. Und in diesem Krieg haben die Araber Sachen erlaubt, die sie nie erlaubt hatten. Und zwar in der Nähe von Mekka zu kämpfen und in den verbotenen Monaten zu kämpfen. Trotzdem, die waren richtig bis hier. Rache muss genommen werden. Aber am Ende haben Qais fast verloren. Sogar manche von ihren Stämmen haben richtig den Krieg verloren. Weil jetzt Verbündetenkrieg. Die Verbündeten gegen die anderen Verbündeten. Dann ist ein Mann gekommen und hat die Lage gerettet. Und zwar, er hat zum Friedenpakt oder Friedenvertrag gerufen und sie haben gesagt, wir machen das. Aber jetzt, von uns sind Leute gestorben und von den anderen sind gestorben. Wie regeln wir das? Dann hat er gesagt, jeder Seite zählt ihre Toten. Und derjenige, der am meisten Verluste hat, dieser Unterschied muss von den anderen bezahlt, als Dia, als Blutgeld. Dann haben sie gezählt und sie haben gefunden, dass Qais mehr Verluste hatte. Dann musste Quraysh bezahlen. Dann Harb ibn Umayya, der Führer der Qurayshiten, hat gesagt, ich bezahle dieses Blutgeld und hier ist mein Sohn als Versicherung. Wer war sein Sohn? Abu Sufyan ibn Harb. Wir merken die Namen, das sind wichtige Namen in Quraysh. Abu Sufyan ibn Harb war nicht irgendein Mann. Das war der Sohn von Harb ibn Umayya. Harb ibn Umayya war der Führer von Quraysh in diesem Krieg, in diesem so wichtigen Krieg. Nachdem die Qurayshiten von diesem Krieg zurückkehrten, jetzt, ein Mensch muss immer lernen, wenn etwas geschieht, man muss lernen und Konsequenzen ziehen. Was haben sie gemacht? Die haben Hilf al-Fudul unterschrieben. Hilf ist ein Bündnis von al-Fudul. Al-Fudul von al-Fadl, von guten Sachen. Die haben diesen Bündnis unterschrieben. Und das haben alle Qurayshiten unterschrieben. Das waren Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Banu Abdi Manaf und die Nachkommen von Asad, Banu Abdi al-Ussa und die Nachkommen von Bani Zuhra, Banu Kilab und Bani Zaym, Banu Murra. Die wichtigsten Stämme in Quraysh haben sich getroffen und haben diesen Vertrag, diesen Bündnis unterschrieben. Was haben sie in diesem Bündnis unterschrieben, dass sie, egal was für einen Madlum, für was für einen Unterdrückten in Mekka finden, dass sie ihm sein Recht nehmen. Auch wenn derjenige, der ungerecht war, von Quraysh ist und auch wenn er ein Fremder war. Wenn einer in Mekka kommt und ihm etwas ungerecht angetan wird in Mekka, diese Stämme haben sich versprochen, ihm sein Recht zu nehmen. Und bei dem Unterschrift, als sie unterschrieben haben, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit seinen Onkels diesen Feier oder diesen Vertrag, der war dabei, sallallahu alaihi wasallam, und nachdem er entsandt wurde, sagte er, ich habe mit meinem Onkel einen Bündnis erlebt in dem Haus von Abdullah ibn Jud'an. Ich wünsche mir dafür nicht mal, also ich würde diesen Tag nicht mal für Humr und Ni'am tauschen oder umtauschen. Humr und Ni'am, das Wertvollste, was die Araber hatten. Das heißt, ich würde diesen Tag für nichts umtauschen. Und wenn ich jetzt im Islam zu so einem Vertrag oder Bündnis gerufen werde, dann würde ich auf jeden Fall antworten. Das, weil diesen Vertrag Prinzipien hatten, die gut waren und die nichts gegen den Islam hatten. Und waren viele Sachen, die der Islam bestätigt hat und die Islam oder zu denen Al-Islam gerufen hat. Wie zum Beispiel helfen von einem Madlum. gibt es im Islam unter anderen Sachen. Das war alles, was ich sagen wollte. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das von Allah Azza wa Jal. Habe ich was Falsches gesagt, ist das von mir und von meinem Shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.